Hallo zu einer neuen HR-Podcast-Folge mit Frau Dr. Barbara Covarrubias-Venegas. Heute erfahren wir, was die gängigsten Fehler im Abhalten virtueller Meetings sind, wie wir es schaffen, dass nicht 27% der Teilnehmerinnen in einer Videokonferenz einschlafen, welche neuen virtuellen Möglichkeiten es für eine Coffee Hour gibt und wie achtsam man bei der asynchronen Kommunikation sein sollte.
Man muss sich das vorstellen, wirklich wie so einen Raum, wo ich dann drinnen bin und der hat so richtig nettes Layout. Entweder ist es eine Rooftop-Bar oder ein Garten und das hat schön gestaltet. Und ich bewege mich dort drinnen und wenn wir zum Beispiel aufeinander kommen, sind wir da so unsere zwei Köpfe, wir kommen aufeinander, wir bewegen uns aufeinander zu, Julia, du und ich. Und in dem Moment, wo wir nah genug beieinander sind, wo wir uns hören können, wie im realen Raum, poppt eine Videokonferenz auf. Und dann können wir miteinander reden. Und das ist recht lustig, weil es ein bisschen eine andere Art von Spontanität beim sozialen Austausch zulässt, als wie jetzt ein Zoom-Meeting oder ein MS Teams-Meeting, weil ich dort halt immer mit alle drinnen bin. Nicht?
Ich freue mich, dass du heute bei uns bist, Barbara. Du bist ja Expertin für die neuen Arbeitswelten und für die virtuelle Führung. Aber nicht nur Expertin, sondern wirklich aus der fachwissenschaftlichen Seite. Sag mal, was macht dich aus, dass du uns heute was über die neuen Arbeitswelten und über die virtuelle Führung erzählen kannst?
Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, Julia. Es freut mich total, dass ich da sein kann. Ja, so wie du schon sagst, ich war ja 10 Jahre fast in der Forschung in Österreich tätig und habe mich da in den letzten 8 Jahren ganz stark auf das Thema neue Arbeits- und neue Lernwelten fokussiert. Wir haben gemeinsam mit der Plattform das neue Arbeiten auch ein Reifegradmodell entwickelt gehabt. Also das war ein Modell, das ist auf der Literatur basierend entwickelt worden. Das haben wir dann auch getestet und in Unternehmen angewendet und haben uns dann angeschaut, okay, wo stehen denn so Österreichs Unternehmen in Bezug auf neue Arbeitswelten? Und das Modell konnte man wunderbar auch einsetzen bei einzelnen Unternehmen, mit denen wir dann an den Themen gearbeitet haben. Und seit den letzten 3 Jahren, würde ich sagen, bin ich ganz stark auch im unternehmerischen Kontext tätig, wo ich eben beratend, coachend oder trainierend mit Unternehmen an deren digitalen Transformation arbeite. Und deswegen freut es mich, dass wir genau heute über das Thema sprechen können, weil neue Arbeitswelten, aber auch neue Lernwelten mir sehr nahe am Herzen liegen.
Du hast ja mit der Seite virtualspacehero.com auch vor eine Community oder hast schon eine Community gegründet mit dem Fokus, die virtuellen Heroes auf die Welt zu bringen. Was ist denn so der Hintergrund dieser Plattform? Ja, weil ich meine, jetzt mit Corona ist es naheliegend, dass man virtuelle Heroes benötigt im Unternehmen oder dass man selber einer sein muss. Was hat es da auf sich?
Ja, also Virtual Space Hero, so wie du sagst, ist eine Membership-Plattform auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch das Unternehmen, mit dem ich auftrete. Und meine Membership-Plattform beschreibt sich als eine Plattform, die einen Ort bietet mit Content zum Austausch, exklusiven Einladungen für virtuelle Enthusiastinnen und Enthusiasten oder solche, die es noch werden wollen, damit man sich eben rund um Themen des Virtual Space, des virtuellen Raums austauschen kann. Sei es Führung, Zusammenarbeit, virtuelle Kommunikation in remoten oder teils remoten Teams, aber auch das Thema virtuelles Lernen. Also ich komme ja aus dem Hochschulkontext, das heißt, ich habe ganz, ganz viel unterrichtet. Ich trainiere auch in vielen Unternehmen. Und was wir schon gesehen haben 2020 ist, dass obwohl es wahnsinnig viele Vorteile des Virtuellen gibt, haben wir die letztes Jahr einfach noch nicht so gut ausnutzen können. Und das ist jetzt also meine Mission. Ich möchte gerne, oder meine Mission ist, dass Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sich auch ein bisschen mehr als virtuelle Enthusiastin oder virtueller Enthusiast fühlen, wenn sie mit mir in Kontakt waren.
Ich glaube, das braucht's wirklich, oder eigentlich glaube ich, das hätte es schon vor 2020 gebraucht, weil Corona uns alle komplett umgeworfen hat und wir uns in dieser virtuellen Welt dauerhaft einfinden mussten und man erst gesehen hat, wie mühsam das ist, eigentlich in diesen virtuellen Meetings dauerhaft zu hocken. Was sind denn für dich, gibt es da jetzt Fortschritte, wo du sagst, ja, wir haben dort 2020 angefangen und jetzt sind wir 2021 da? Oder sagst du, wir haben uns dahin geholpert 2020 und jetzt fängt man an, dass man es professionell gestaltet. Wie ist so dein Eindruck?
Also ich glaube schon, dass es eine wahnsinnige Entwicklung bei allen gegeben hat, bei Unternehmen, Führungskräften, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, aber auch bei Lektoren, Vortragenden, Trainerinnen, Trainern und so weiter. Und ich glaube, man muss schon mal sagen, zu Recht, und da uns allen auf die Schulter klopfen, wir haben eine wahnsinnig steile Lernkurve letztes Jahr hingelegt, weil auch die, die vorher noch nie im virtuellen Raum waren, können sich jetzt dort bewegen. Also ich glaube, die Lernkurve und die Geschwindigkeit, mit der wir uns umgestellt haben, war einfach ein Wahnsinn. Ich glaube aber auch, dass natürlich im ersten Halbjahr, wo alles mehr so ein bisschen auf Emergency-Umsetzung geplant wurde oder gemacht wurde, hat natürlich auch ein bisschen einen negativen Beigeschmack gelassen. Du hast eh schon erwähnt, die hunderten Meetings und die schlecht moderierten Meetings, die schlecht vorbereiteten Meetings und einfach der konstante Meeting-Marathon, das ist ja deswegen passiert, weil wir eben im virtuellen Raum nicht so gut noch sind beim Arbeiten, beim Zusammenarbeiten, beim Kollaborieren. Und genau deswegen ist uns das passiert. Also einerseits haben wir so viele Meetings gehabt, weil wir nervös waren und weil wir die Unsicherheit vermeiden wollten und alle mit einbeziehen wollten, von 8 in der Früh bis 8 am Abend. Auf der anderen Seite haben wir auch so viele Meetings gehabt, weil wir einfach schlecht sind in dieser sogenannten asynchronen Kommunikation. Also eine Kommunikation, die nicht, so wie wir jetzt reden, zur gleichen Zeit stattfindet, sondern wann es halt dem Empfänger passt. Und das ist ein bisschen die große Herausforderung, das Thema der Kommunikation, asynchrone und synchrone Kommunikation.
Du hast ja bei unserer Online-Fokus-Konferenz uns ein paar Einblicke gegeben, was so Do's and Don'ts sind bei virtuellen Meetings. Es war für mich total spannend, wenn du nur kurz sagen könntest, okay, das haben wir gelernt 2020 und das sind die Punkte, die müssen wir bei virtuellen Meetings jetzt für alle unsere Führungskräfte oder für all jene, die jetzt ganz sicher noch 2021 Meetings abhalten oder moderieren oder führen müssen. Was sind so 3 Punkte, wo du sagst, bitte dort unbedingt den Daumen drauflegen, das ist jetzt wirklich wichtig?
Also ich glaube, das ganz die wesentliche Grundbasis ist einmal, dass ich mir, bevor ich ein Meeting ansetze, wirklich überlege, braucht es das Meeting wirklich? Ist das etwas, was ich vielleicht auch über eine schriftliche Kommunikation, welcher Kanal auch immer, regeln kann, braucht es das Meeting wirklich? Weil wir haben eben gemerkt, dass wir so viele Meeting aufgesetzt haben und deswegen auch dieser Meeting-Marathon oder Meeting-Frust entstanden ist, weil wir uns alle in Meetings wiedergefunden haben, die eigentlich überflüssig waren. Die überflüssig waren, wo ich vielleicht nichts zum Sagen gehabt habe, wo ich nur zugehört habe. Und wenn ich schließlich nur zuhören kann, dann kann ich auch etwas lesen. Wo ich überhaupt nicht wirklich davon betroffen war, und das war das Gleiche. Also wenn ich in einem Meeting bin, wo was mich eigentlich nur marginal betrifft, das Thema, dann hat es eigentlich nicht so viel Sinn, dass ich da wirklich drinnen bin. Das heißt, überfüllte, zu lange und unstrukturierte Meetings sind natürlich dann die Schlussfolgerung gewesen. Also zuerst einmal muss man wirklich überlegen, braucht es das Meeting wirklich? Und dann in einem weiteren Schritt muss ich einfach ein virtuelles Meeting auch gut vorbereiten. Und man wird es nicht glauben, aber auch 2021 bekomme ich noch immer E-Mails von Office Assistants oder Sekretärinnen, die an einen Verteiler von 10 Personen eine E-Mail schreiben mit Terminvorschlägen, anstatt Doodle zu verwenden. Dann kriegen wir eine E-Mail mit der Einladung zu einem Meeting, anstatt dass wir eine Kalendereinladung bekommen. Und 10 Minuten vor dem Meeting kriegst du noch den Link extra zugesendet. Das heißt, wenn wir im virtuellen Raum arbeiten, muss es natürlich klar sein, dass da unglaublich viel verloren geht. Das heißt, eine gute Vorbereitung bedeutet auch ein effizientes Aufsetzen der Meetings. Also eine Kalendereinladung mit dem Meeting Room Link aussenden, inklusive vielleicht sogar den Agenda-Punkten in dem Inhalt oder dem Link zur Meeting-Agenda. Das ist für mich absolut unabdingbar. Und das ist einmal nur die Vorbereitung. Wenn es dann um das Meeting selbst geht, also es gibt ja Studien, die haben letztes Jahr gezeigt, ganz lustig oder deprimierend lustig, dass 27% dieser Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt haben, sie sind während einer Videokonferenz schon einmal eingeschlafen. Und warum ist das? Weil wir natürlich unsere Meetings manchmal nur so als One-Way-Communication gestalten. Das heißt, der Meetingleiter, was sehr oft die Führungskraft ist, redet für eine halbe Stunde durch. Ich kriege eigentlich keinen Platz, etwas zu sagen. Meine Chat-Nachrichten werden vielleicht nicht gelesen. Und meine Meinung ist natürlich gefragt. Und das ist kein Meeting, was irgendwie effektiv ist. Das heißt, da müssen wir uns, glaube ich, ganz gut überlegen, wie schaffen wir es auch, wie gestalten wir die Meetings, sodass auch meine Führungskräfte, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Kolleginnen und Kollegen auch alle dabei sind und teilnehmen wollen. Aber dafür muss ich mir natürlich überlegen, welche Struktur gebe ich dem Ganzen. Und dann als letztes noch ist das Thema nur ein kleiner Punkt, das Thema Nachbereitung. Ich habe in Organisationen gearbeitet und mit Organisationen gearbeitet, wo ein Meetingprotokoll ungefähr 3 Wochen nach dem Meeting noch in einer Unterschriftsschleife durch das ganze Haus, manchmal sogar ausgedruckt, gesendet wird. Jetzt ist dann natürlich die Frage, wie zeitnah kann ich da wirklich ein Follow-up machen? Das heißt, das sind so Grundgeschichten, die gehen im virtuellen Raum einfach nicht. Und das Meeting-Protokoll ist bestenfalls eine halbe Stunde nach dem Meeting fertig, weil ich während dem Meeting eh schon das Protokoll führe und das am besten auch noch teile, währenddessen ich es führe, nicht? Aber ich glaube, das sind so einfache kleine Sachen, die wir manchmal übersehen, die aber einen unglaublich großen Impact haben im virtuellen Raum.
Findest du, dass die Führungskraft dann dorthin gehen sollte, wenn sie wirklich nur was sagen muss, dass man es einfach als Video aufnimmt, verschickt und dann, wenn sich jeder angehört hat oder bis zu einem Zeitpunkt X, kann sich jeder anhören und dann gibt es einen offenen Austauschkreis. Ist das für dich so eine gangbare Lösung, auch mit dem Time-Management, dass er jetzt sehr flexibel gestaltet wird im Homeoffice, auch da als Führungskraft entgegenzuwirken, oder ist das eine komplett bescheuerte Idee?
Also ich finde die Idee super. Also es gibt ja viele Tools auch, die diese Videobotschaften super ermöglichen. Und wir wissen, dass Videobotschaften auch im Kontext mit externen Kommunikation, mit Kundinnen und Kunden, immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Und ich glaube halt einfach, warum sollte ich mir in ein Meeting reinsetzen, wo ich wirklich den gleichen Content in einem E-Mail lesen hätte können oder einfach eine Videobotschaft konsumiere. Das ist manchmal weniger aufwendig, als für wirklich die ganzen Leute zusammen zu klausurieren zu diesen 45 Minuten, wo ich dann aber eigentlich eh keine Fragemöglichkeit habe oder das gar nicht gewünscht ist. Also ja, ich persönlich finde die Idee super und ich selbst verwende da zum Beispiel ein Tool, das heißt Loom, L-O-O-M. Das habe ich in mein E-Mail-Programm integriert. Das heißt, ich mache einen Klick, ich nehme das Video auf, das Video geht an mein Team raus, steht dann in einer Cloud zur Verfügung und in dieser Cloud, wo das Video auch ist, kann man zum Beispiel direkt drunter auch kommentieren. Für mich optimale Lösung.
Da bleiben wir gleich bei der virtuellen Führung, die ja 2020 die Spreu von der Weizen getrennt hat, finde ich. Was sind für dich die Top-Leadership-Skills, die jetzt 2020 schon gefragt waren und 2021 noch gefragter werden, gerade was den virtuellen Raum betrifft? Was sagst du da?
Also für mich hängt das ganz stark auch mit den 3 Grundsäulen der virtuellen Arbeit oder neuen Arbeitswelten zusammen, worüber wir also das war ja der Inhalt auch meiner Keynote beim B2B Insider, wo es darum ging zu sagen, okay, die erste Säule ist ja das Thema Vertrauen und Autonomie. Die zweite Säule ist das Thema Kommunikation. Also ich muss wissen, welche Botschaften ich wie, wann und über welchen Kanal kommuniziere. Also synchrone oder asynchrone Kommunikation. Und das dritte ist das Thema Prozesse. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf das erste eingehe, Vertrauen und Autonomie in einem virtuellen Team war ja letztes Jahr ganz schwierig für viele Führungskräfte, die aus einem eher traditionellen Kontext kommen, wo halt es eine 9 bis 5 Uhr Bürokultur gegeben hat, weil sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gesehen haben. Das haben wir eh auf und ab gelesen auch, von zu vielen Anrufen bis täglichen, in Unternehmen habe ich gehört, von täglichen 11 Uhr Videocalls, wo man auch ein bisschen die Kamera so am bestenfalls drehen musste, um zu zeigen, wo man denn gerade unterwegs ist, ob das eh das Wohnzimmer oder bestenfalls das Büro daheim ist, bis hin zu konstanten E-Mails und Nachfragen. Ja, genau. Und ich glaube, das schlimmste Beispiel war natürlich aus einem deutschen Magazin, wo ein Unternehmen sogar einen Privatdetektiv eingeschaltet gehabt hat. Also im Sinne von Vertrauen ist da natürlich nichts zu spüren. Und Vertrauen hängt aber natürlich mit ganz viel zusammen. Auch Vertrauen in Bezug auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder meine Kolleginnen und Kollegen. Die wissen schon, wie sie zu dem Ziel kommen, auch wenn ich sie nicht sehe. Und dafür brauche ich sie jetzt auch nicht viermal nachfragen, sondern wir setzen eine Deadline, wir verteilen die Verantwortlichkeiten. Und wenn die Deadline da ist, dann wird danach gefragt. Wenn irgendwas nicht klar ist, muss ich natürlich auch darauf vertrauen können als Führungskraft, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf mich zukommen. Aber das ist natürlich alles so, wo man abhängig von der Unternehmenskultur und auch von dem Reifegrad, würde ich sagen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, muss man schauen, wie selbstorganisiert und wie viel Freiheit und Autonomie die auch vorher bekommen haben. Weil es ist natürlich klar, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die was von 9 bis 5 in einem Büro gesessen sind und konstant irgendwelchen Arbeitsaufträgen nachgehechelt sind oder gelaufen sind, die tun sich vielleicht einfach schwerer mit einer gewissen Selbstorganisation und die brauche ich daheim. Und das ist natürlich vielen schwer gefallen, weil daheim zu arbeiten, noch mit dem Druck, viele mit ihren Kindern, mit vielleicht einem Partner, kein Büro und so weiter, das ist ja kein richtiges neues Arbeiten, weil neues Arbeiten bedeutet ja auch, Freiheit zu haben darüber, wo ich arbeite. Die Freiheit haben wir jetzt nicht, wenn wir alle eigentlich durch die Restriktionen daheim arbeiten müssen, ob wir wollen oder nicht. Aber das heißt, da auch die Selbstorganisation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder aller, die daheim arbeiten, war natürlich wahnsinnig gefordert letztes Jahr.
Und wie kann das die Führung, diesen Spagat zwischen einerseits gibt es Mitarbeiter, die schaffen das, die kannst du entweder auf eine Insel setzen, nach zu Hause hinsetzen oder wo auch immer sie wollen und sie brauchen diese Organisation von der Führungskraft nicht, weil sie sowieso selbst organisiert sind, versus jene, die Organisation aber sehr dringend benötigen und eigentlich den Arbeitsplatz und auch dieses wohlbehütete, sage ich jetzt mal, eingebettet sein, dringend brauchen. Wie schafft man diesen Spagat als Führungskraft, wenn jetzt Corona, Lockdown etc. noch das ganze 2021er dauert? Weil du hast das jetzt als Führungskraft irgendwie geschafft, beide Seiten, und dann gibt es ganz sicher noch eine dritte Seite, die ist ambivalent, das ist heute so, dann ist es morgen so. Auch die kannst du dich dann täglich einstellen als Führungskraft. Aber wie schafft man das, diese Welten zusammenzubringen, ohne dass man auch selber als Führungskraft komplett ins Schleudern kommt?
Also ich glaube, dass wir auch im Unternehmen vor Ort immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen gehabt haben, die einfach einen unterschiedlichen Reifegrad in Bezug auf Selbstorganisation schon gehabt haben. Und im virtuellen Raum glaube ich schon, dass man da natürlich mehr Fingerspitzengefühl braucht, weil ich jetzt auch nicht so viel Kontext habe. Ich sehe die nicht bei der Kaffeemaschine vielleicht so oft, wie ich es jetzt vorher gesehen habe. Ich glaube aber auch, dass man als Führungskraft dieses Fingerspitzengefühl natürlich auch im virtuellen Raum musste und muss auch noch. Das heißt, wenn ich sehe, dass ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin vielleicht immer krampfiger wird oder Deadlines nicht einhaltet, obwohl er oder sie das vorher gemacht hat, die Sachen nicht gut erledigt, mit Fehler drinnen etc., dann ist es natürlich wichtig, da mal zu schauen, okay, was passiert denn? Und dieses Fingerspitzengefühl und dieses Schauen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist ja eigentlich eine Aufgabe des Führungskraft. Und unser Problem ist halt leider Gottes oft, und das muss man sagen, das ist meistens aufgrund der Organisationsstruktur ein bisschen so, dass unsere Führungskräfte anstatt 70% Zeit für Führungsarbeit und 30% für andere Agenten, haben die meisten maximal 20% Zeit für Führungsagenten, wenn überhaupt. Und das ist natürlich einmal, da liegt ja die Herausforderung, nicht? Und die virtuelle Arbeit oder Führungsarbeit braucht einfach Zeit. Und das heißt, ich muss auch schauen, meine Teammeetings, wenn ich sie habe, mit einem Team-Check-In am Anfang, also so ein bisschen Stimmungsbarometer. Ich muss diese Einzelgespräche aber auch natürlich nicht einfordern, aber einladen, weil wenn ich sehe, dass ein Mitarbeiter eben diese Symptome, die ich vorher da aufgezählt habe, schon hat, wo sagt man, der kommt nicht weiter, bringt seine Deadline, hat Fehler sind drinnen, er wird immer grantiger, wobei ich ein lustiger Kerl oder lustige Dame war, dann weiß ich, da passt. Das heißt, ich muss mal die Zeit nehmen für diesen individuellen Check-in. Und da kriege ich natürlich dann schon viel heraus. Und dass ich damit jonglieren muss, dass ein Mitarbeiter mehr Nähe braucht, der andere braucht mehr Autonomie, das habe ich im normalen Büro eigentlich auch. Aber im virtuellen Raum muss ich mal überlegen, welche anderen Instrumente kann ich dafür schaffen. Weil ich weiß natürlich, der Mitarbeiter, der viel Nähe braucht, das ist der, der was bei der Kaffeemaschine mit mir halt auch nicht nur 5 Minuten redet, sondern 25 Minuten. Der was nicht so viel näher braucht oder da lieber auch ein bisschen alleine oder ein bisschen abgespalten halt unterwegs ist, der ist da vielleicht nur 3 Minuten da. Aber für die was zum Beispiel gern bei der Kaffeemaschine diesen sozialen Kontakt und diesen Kontakt untereinander suchen, für die muss ich halt auch im Virtuellen dann einen Raum bieten, wo die sich spontan treffen könnten zum Beispiel. Und dafür gibt es auch Tools. Also ich habe jetzt ja gerade mit mehreren Unternehmen im Rahmen von digitalen Führungsworkshops haben wir uns Tools angeschaut wie WonderMe, das ist ein Berliner Startup, oder Kumo Space, das sind Plattformen, webbasierte Plattformen, wo ich Führungskräfte mit Führungskräften Konzepte ausgearbeitet habe. Die haben halt da so einen Raum aufgemacht, 2x die Woche, 3x die Woche zur Coffee Hour. Und man konnte kommen, musste aber nicht kommen. Manche Führungskräfte haben auch gestartet damit, dass sie das jeden Tag gemacht haben. Und man muss sich das vorstellen, wirklich wie so einen Raum, wo ich dann drinnen bin und der hat so richtig nettes Layout. Entweder ist es eine Rooftop-Bar oder ein Garten und das hat schön gestaltet. Und ich bewege mich dort drinnen und wenn wir zum Beispiel aufeinander kommen, sind wir da so unsere zwei Köpfe, wir kommen aufeinander, wir bewegen uns aufeinander zu, Julia, du und ich. Und in dem Moment, wo wir nah genug beieinander sind, wo wir uns hören können, wie im realen Raum, poppt eine Videokonferenz auf. Und dann können wir miteinander reden. Und das ist recht lustig, weil es ein bisschen eine andere Art von Spontanität beim sozialen Austausch zulässt, als wie jetzt ein Zoom-Meeting oder ein MS-Teams-Meeting, weil ich dort halt immer mit alle drinnen bin. Nicht? Und diese Tools funktionieren eigentlich alle ziemlich gut. Für den informellen Austausch ab und zu würde ich dir auf jeden Fall anraten, einmal mir das anzuschauen.
Und würdest du empfehlen, dass man das wirklich einmal in der Woche platziert? So eben so eine Coffee-Hour oder vielleicht auch genau so ein virtuelles Miteinander Mittagessen, wo man wirklich sich aussuchen kann und herumgehen kann. Naja, ich würde gerne ein bisschen mit dem Mittagessen und dann ein bisschen mit dem und nicht mit allen in den virtuellen Raum. Ich finde, das ist eine super Idee. Würdest du das so wirklich einmal in der Woche platzieren oder zweimal? Oder was sagst, was ist so für dich gefühlt ein gutes Mittelmaß, ohne dass man, dass sich auch der Mitarbeiter permanent verpflichtet fühlt zu irgendwelchen Coffee, Lunch, Wine, Tasting, Events zu gehen zu müssen?
Ich glaube, dass das ganz stark auf das Unternehmen drauf ankommt, auf das Team drauf ankommt, auf die Meeting-Kultur drauf ankommt, weil wenn ich noch in einem Team bin oder in einem Unternehmen bin, wo wir noch immer in diesem Meeting-Marathon gefangen sind und ich tue noch als Führungskraft 3 zusätzliche Social-Meetings rein, dann wäre komplett ein Overload bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach haben. Ich würde vom Gefühl her sagen, für mich persönlich, aber das bin jetzt auch natürlich ich, gell? Für mich passt das 2x die Woche total gut. Für andere, also ich weiß aber auch, dass wenn ich in einem Unternehmen gearbeitet habe, ich habe manchmal auch gerne alleine gegessen, weil ich die ganze Zeit in diesen Großraumbüros oder mehreren Büros war. Das heißt, ich wollte manchmal so ein bisschen Ruhe haben, weil viele von uns, die gehen ja ins Büro, haben dann dort vielleicht noch einen hohen Lärmpegel, kommen nach Hause, viele von uns haben dann Kinder daheim, die haben ja nie einen Moment für sich da. Also von daher, ich glaube, das muss man stark abwägen und für mich zum Beispiel, ich würde das spontan sagen, für mich passt das 2x die Woche. Ich habe auch mit einer Führungskraft gearbeitet, die hat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das zwar nicht in diesem Tool gemacht, aber die hat mit März angefangen letzten Jahres, jeden Tag um 9 Uhr, Leute, wenn ihr wollt, starten wir gemeinsam den Tag, 9 bis 9.20 Uhr, das ist der Zoom-Meeting-Raum oder der MS Teams oder der WebEx-Raum, kommt rein, wir trinken nur einen Kaffee und dann starten wir gemeinsam den Tag. Ob das jetzt ein 9 oder 8 oder 10 Uhr ist, was auch das ist ja natürlich abhängig vom Team. Und bei der Führungskraft hat das super hingehauen. Die Mitarbeiter haben das toll angenommen, sind immer wieder ein paar kommen, ein paar nicht kommen, etc. Aber es hat einfach sehr gut hingehauen. Bei einer anderen Führungskraft mag das viel zu viel sein.
Was ich dich schon fragen wollte, als ich dich beobachtet habe bei unserer Online-Fokus-Konferenz, was mir brennend auf der Zunge gelegen ist, als ich im Jänner die Geschäftsleitung der B2B Insider übernommen habe, habe ich das ganze Team gebeten, vor allem primär zu Beginn in den ersten 2 Monaten wirklich bei jeder Besprechung das Video anzumachen, weil ich in eine für mich jetzt virtuelle Firma gekommen bin. Ja, weil klar, es gibt kein Office, du gehst jetzt nicht und triffst die Mitarbeiter, die du führen musst oder die du führen sollst. Siehst du nicht, du siehst die Körpersprache nicht, du kennst sie nicht, du warst mit ihnen noch nie in Kontakt. Sagst du, das ist vollkommen verständlich, dass das eine Führungskraft überhaupt am Anfang, wenn sie ein Team jetzt virtuell übernimmt? Oder sagst du, generell ist es wichtig, immer das Video einzuschalten, damit man als Führungskraft auch die Stimmungslage und so gut es geht die Körpersprache und die Mimik beobachten kann während eines Termins?
Also ich verstehe da total, Julian. Ich hätte das auch so gemacht, dass ich sie ersucht hätte beim ersten Meeting, das einmal zu machen. Aber wichtig ist es auch vorab zu kommunizieren. Und dann mit ihnen das, man muss ja dann auch so ein bisschen so Videoetikette ausarbeiten und zu sagen, okay, was machen wir jetzt aber in einem Video? Ist es uns für uns das wichtig? Ja, natürlich, weil wir wissen aus Studien, dass Vertrauen einfach leichter aufgebaut wird, wenn ich auch das Gegenüber sehe. Und so wie du sagst, wenn ich in einem Meeting bin, wo alle die Kamera abgeschalten haben, dann sehe ich einfach nicht so gut, wie reagieren die auf meine Vorschläge, auf das, was gerade diskutiert wird, was ist so die Wirkung in dem Raum etc. Und ich glaube aber auch, dass ich, also meine Strategie ist ja, das heißt beim Teams, bei Trainings, bei Unterrichten auf den Hochschulen oder wo auch immer, dass ich das immer vorab in einem E-Mail, Einladungs-E-Mail, was auch immer kommuniziere. Ich versuche sie immer zu ermutigen, die Kamera anzuhaben. Ich gebe aber auch immer den Raum, wenn jemand sagt, heute passt es nicht, weil ich habe natürlich manchmal das Bandbreitenproblem. Gerade wenn ich virtuell global arbeite, habe ich natürlich Länder, mit denen ich zusammenarbeite, das geht einfach nicht, die haben nie die Kamera an. Pakistan, Aserbaidschan, afrikanische Länder, oft indische Klienten von mir, die können die Kamera nicht anhaben, weil das passt, das geht mit einer Bandbreite her oft nicht. Das zweite ist, manchmal fühlen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einfach unwohl, weil der Hintergrund, sie sich vielleicht einfach unwohl fühlen, den Hintergrund, was hinter ihnen ist, zu zeigen. Und das ist auch okay. Das muss man auch sagen, dass man muss nicht, jeder muss einen Einblick geben. Es gibt natürlich viele, die sagen, ich habe die virtuellen Hintergründe, die kann ich in den meisten Tools einstellen. Natürlich, das ist immer eine Option, das kann man dann einmal anmerken. Aber trotzdem ist es so, dass viele sich auch vielleicht unwohl fühlen mit der Kamera. Und wenn das Thema ist, dann muss ich da vielleicht auch als Führungskraft 1:1 einmal ein Gespräch führen und schauen, warum ist das so, passt das Vertrauen nicht, was ist dahinter, etc., damit die sich dann auch wohlfühlen, die Kamera immer einzuschalten. Und das funktioniert dann eigentlich sehr, sehr gut. Ich glaube, die wesentliche Grundvoraussetzung ist, dass ich es einmal vorab kommuniziere, so wie du ja gesagt hast, wie du es gemacht hast. Und wenn es dann Leute gibt, die es nicht wollen, da ein individuelles Follow-up zu machen, aber trotzdem auch zu verstehen, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte die Kamera heute oder nicht anhaben.
Wenn man schon bei der Art der Kommunikation ist, also man soll vorab viel kommunizieren, dass man sich als Mitarbeiter auch darauf einstellen kann, was erwartet mich jetzt in meinem virtuellen Meeting, man soll es vorbereiten, aber dann ist ja auch ganz wichtig die Sprache und die Kommunikation, nicht nur Videokommunikation, sondern generell die virtuelle Kommunikation. Ich weiß, du bist da auch Expertin. Kannst du uns ein paar Tipps geben, was wir bei der virtuellen Kommunikation beachten oder mehr, wo wir mehr den Fokus draufsetzen sollten? Oder was so die gängigsten Fehler sind, wo du sagst, also das kann man leichter auch vermeiden, da auch falsch verstanden zu werden, phasenweise in der virtuellen Kommunikation?
Ja, total gern, total gern. Also ich gehe jetzt einmal vielleicht auf die virtuelle schriftliche Kommunikation ein. Wir haben jetzt eh schon ein bisschen über Meetings gesprochen, was da natürlich wichtig ist. Aber ich glaube auch etwas, was wir gemerkt haben letztes Jahr, ist, dass manchmal unsere schriftlichen Botschaften nicht so richtig ankommen. Und ich glaube, Grundregel Nummer 1, wenn wir über die virtuelle schriftliche Kommunikation, also die asynchrone Kommunikation sprechen, ist das Erste, dass zu kurze und knappe Nachrichten kreieren zumeist ein Durcheinander, ein Chaos oder Konfusion. Das heißt, wenn meine Nachrichten zu kurz sind, muss ich mir dessen einfach bewusst sein, dass die manchmal einfach nicht klar sind. Vielleicht, wenn ich etwas ganz schnell auch schreibe, ist es so, dass ich nicht klar transportiere, was sind meine Emotionen bei der Nachricht oder was ist zum Beispiel jetzt wirklich der nächste Schritt. Das heißt, kurze Nachrichten, die was vielleicht einfach so rausgeschossen werden, sind manchmal sehr kontraproduktiv. Und gerade in virtuellen Teams sind dann das auch diese Nachrichten, die was sehr stark am Vertrauen oder am Vertrauenslevel in dem Team nagen. Was wir bei schriftlichen Nachrichten auch noch berücksichtigen müssen ist, das habe ich auch eine Studie heuer dazu, oder letztes Jahr im Herbst dazu gefunden, auch das erste Mal gelesen, tolle Studie, die beschreibt, dass wir schriftliche Nachrichten tendenziell kritischer formulieren, negativer lesen und in schriftlichen Nachrichten auch einfach oft Informationen überlesen. Und ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, dass wir uns, das, was wir uns vor Augen halten müssen, wie wir auch schriftliche Nachrichten wahrnehmen. Also das heißt, zuerst einmal etwas Positives voraussetzen. Oft kriegen wir eine Nachricht und nachdem wir dazu tendieren, diese negative zu interpretieren, schießen wir vielleicht auch eine Nachricht raus, die was dann auch zu negativ noch einmal drauf ist. Das heißt, da wirklich noch einmal ganz klar draufschauen, welche Emotionen kriege ich mit der Nachricht und ist da vielleicht diese schriftliche Filter drüber, um das so zu sagen. Ich glaube, eine dritte große Herausforderung ist das Thema, wenn wir zum Beispiel unachtsame Nachrichten schicken. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in meinen Workshops erzählen mir immer wieder diese Nachrichten, die was voll sind, voller Rechtschreibfehler, Klein- und Großschreibungsfehler, schlechten Ausdruck, es fehlen Satzzeichen. Und das glaubt man gar nicht. Das sind nämlich auch kleine Aspekte, wo man jetzt vielleicht sagt, na, kann ja nicht sein, aber die trotzdem auch wieder die schriftliche Kommunikationswahrnehmung beeinflussen. Und natürlich muss ich mir auch überlegen, und das finde ich schon sehr relevant als Führungskraft, wann sende ich meine Nachrichten? Also ich muss mir das selbst an der Nase nehmen, weil ich bin da sehr, auch sehr undiszipliniert im Sinne von, welche Uhrzeit? Weil wenn ich als Führungskraft meine Nachrichten um 23 Uhr schicke oder um 2 in der Früh schicke, was auch immer, wie lange ich gerade arbeite, oder um 5 in der Früh schicke, weil ich da schon auf bin, kreiert das natürlich auch einen gewissen Druck oder Handlungsdruck bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bezug auf Erreichbarkeit. Das heißt, schriftliche Botschaften sollten definitiv in diesem Fall nicht an Wochenenden sein, außer es ist eine super Emergency Message. Und ich muss mir das auch überlegen, wann ich sie sende, weil damit habe ich natürlich auch Fortbildwirkung. Und ich glaube, das Letzte, wenn wir noch über schriftliche Kommunikation sprechen, ist natürlich die Frage, wo sende ich die und wie sende ich die? Jetzt haben wir in vielen Unternehmen einfach E-Mails oder vielleicht haben wir Microsoft Teams Channels oder Slack Channels. Vielleicht ist es eine eher informelle Nachricht, die ich schicke oder wirklich was total Dringendes. Und dafür muss ich mir überlegen, haben wir definiert in unserem Team, wo ich das sende, auf welchem Kanal? Und dann auch zu überlegen, haben wir definiert, was sind denn so unsere Reaktionszeiten dafür? Also das ist, glaube ich, auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dann kann man noch ins Detail gehen, wie setze ich die Rufzeichen ein, wie setze ich die Fragezeichen ein, transportiere ich Emotionen, indem ich zum Beispiel Emojis verwende. Also ich mache da ein bisschen einen Übertransport an Emotionen, zumeist in meinen schriftlichen Nachrichten. Also ich arbeite total gern mit Emojis, weil die auch mir helfen, natürlich zu zeigen, was ich fühle, wenn ich das schreibe, aber auch ein bisschen ein positiveres Gefühl reinzugeben, auch wenn es zum Beispiel eine sehr kritische Nachricht oder eine sehr dringliche Nachricht ist. Wie setze ich dann zum Beispiel auch Capital Letters ein, also Großbuchstaben? Und da muss man sehr aufpassen, weil wir haben manchmal die Tendenz dazu, Großbuchstaben oder Fettschreibungen zu verwenden, die dann aber auch wieder ganz ein anderes Gefühl oft hinterlassen, als wir glauben. Und ich glaube, da muss man wahnsinnig aufpassen, meiner Ansicht nach, und sich dessen bewusst sein einfach. Also und die Botschaften, bevor ich sie rausschicke, lesen und noch einmal lesen und nicht einfach nur rausschicken mit einem Haufen von Fehlern vielleicht auch noch drinnen, wo der andere richtig das Gefühl hat, jetzt ich jetzt aber gar keine Zeit mehr für die Nachricht an mich.
Das ist so spannend, was du uns alles sagst, weil ich zum Beispiel hätte mir nie gedacht, als Führungskraft, weil ich wende das schon seit Jahren an, dass ich mitten in der Nacht E-Mails schreibe, weil ich da einfach Zeit habe. Weil ich untertags permanent in Meetings drinnen bin, sowohl mit meinen Kolleginnen und Kollegen als auch mit Kundinnen oder mit Partnern, dass ich erst am Abend dazu komme zu schreiben. Und ich muss direkt mein altes Team fragen, ob sie das gestört hat, ob sie sich unter Druck gesetzt gefühlt haben oder aufgrund der langen Beziehung mit mir sie eh gewusst haben, dass ich überhaupt nicht erwarte, dass sie sich das durchlesen, erst in der Früh oder überhaupt zum Mittag, wenn sie halt dazu kommen. Glaubst du, dass wenn man als Führungskraft gut gekannt wird und ein eher kleineres Team hat, dass man das akzeptiert oder dass es trotzdem einen Druck auslöst, egal wie gut du die Führungskraft kennst, dass da denkst, naja, ich sollte jetzt eigentlich auch um 23 Uhr sitzen und eine E-Mail schreiben oder beantworten? Was sagst du? Ist es abhängig auch von der Nähe der Führungskraft oder von der ausgeprägten Bekanntschaft, ja, also wie gut man die Führungskraft auch kennt.
Ja, super Beispiel, danke, dass du das noch aufbringst. Ja, weil das hat natürlich damit zu tun, keine Frage. Und wenn wir jetzt über neue Arbeitswelten nachdenken, neue Arbeitswelten bedeutet ja auch nicht nur Ort, sondern auch zeitunabhängiger. Also sagen wir jetzt komplett zeitunabhängig, weil wir wissen, wir haben arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen, aber die Arbeitszeit oder das Zeitunabhängige ist ja was Schönes. Aber ich glaube eben, dass viele Führungskräfte sich manchmal nicht bewusst sind, abhängig davon, wie es eben im Team ausschaut, dass das einen gewissen Druck ausüben kann. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, aber ich glaube auch, so wie du sagst, total richtig, wenn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dich kennen und es bestenfalls eh so eine Vertrauenskultur gibt, dass sich keiner da gezwungen fühlt, jetzt um die Uhrzeit zu antworten, das durchzulesen oder daran zu arbeiten, dann ist das egal. Ich glaube nur, dass sich viele einfach diesen Druck gar nicht bewusst sein, den man aufbauen könnte. Und wenn jemand neu in dein Team kommt oder in mein Team kommt, und ich zum Beispiel auch, ich kann mich erinnern, letzte Woche habe ich ganz schlecht geschlafen und ich bin sehr früh schlafen, so war das, genau. Und ich schlafe aber nicht mehr als bis 6 Stunden. Das heißt, ich war um 2 in der Früh munter und ich war um 8 im Bett. Jetzt habe ich gedacht, was mache ich um 2 in der Früh? Und ich habe dann gearbeitet. Und habe aber dann extra noch meiner Praktikantin geschrieben, schrecklich, schrecklich, nur dass du weißt, ich bin so früh schlafen. Also ich habe den Kontext auch noch einmal erklärt, nur dass sie nicht glaubt, ich bin total verrückt, dass sie um 2 in der Früh da jetzt anfangen, an Sachen zu arbeiten und an Dokumenten zu arbeiten und ihre Fragen zu beantworten. Aber habe ich auch gemacht. Nur ich glaube, der Kontext ist eben wichtig, um das aufzuzeigen, so wie du auch sagst. Und die Nähe und das Vertrauen zeigt dann natürlich auch, wie die Leute damit umgehen können. Aber wenn zum Beispiel neue Leute in deinem Team sind, die das noch nicht so verstehen, kann das sehr wohl eine Eigendynamik bekommen, derer wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind.
Barbara, was ich total interessant gefunden habe, ist der Connect zwischen, pass bitte auf, wie du kommunizierst in deinen E-Mails, weil es prinzipiell negativer empfunden wird, als es gemeint ist, und dann zurückzuspulen auf deine schon vorher genannte Video-E-Mail-Tool, was ich ja dann grenzgenial finde, weil dann passiert das nicht. Wie hat das Tool nochmal geheißen?
Loom, L-O-O-M.
Und das verhindert ja dann super, dass eben das Schriftliche falsch aufgenommen wird. Also jetzt weiß ich den Hintergrund, warum du Videos versendest.
Ich glaube, mit Videobotschaften muss man nur auch aufpassen, weil wenn zum Beispiel ein Inhalt gesucht wird, dann kann ich nicht einfach in meinen Slack-Kanal oder in mein E-Mail-Programm reingehen und das Keyword suchen, weil das sehe ich natürlich nicht, das finde ich natürlich nicht. Das heißt, Videobotschaften setze ich auch wirklich sehr durchdacht ein und nicht für Themen, wo ich sage, da könnte ich vielleicht dann auch suchen und das dann aber nicht finden, weil ich natürlich eine gesprochene Nachricht nicht mit meiner Suchfunktion durchforsten kann. Also dessen muss man sich nur bewusst sein. Und die andere Frage ist, was mir noch einfällt, ist, was man auch überlegen muss, ist, dass eine Videobotschaft zum Beispiel, so wie wir zwei jetzt hier reden, also ich schaue ja bei einer Videobotschaft, muss ich mir schon auch bewusst sein, was ist die Power von so einer Videobotschaft, worauf muss ich achten? Und wenn eine Führungskraft zum Beispiel eine Videobotschaft aufnimmt und einen total schlechten Winkel hat und die ganze Zeit so da sitzt oder die ganze Zeit beim Fenster ausschaut oder 2 Kameras hat und eigentlich da aufnimmt, aber da hinschaut, dann kommt natürlich die Videobotschaft auch anders an, als ich sie eigentlich aussenden wollte wahrscheinlich. Also das heißt, eine Videobotschaft ist gut, wichtig, ich mache es total gern. Man muss sich einfach bewusst sein, dass da auch mehr dahinter ist, als man glauben würde.
Ich habe es so super, super spannend gefunden heute mit dir. Und wir strahlen ja aus am Weltfrauentag. Klarerweise stelle ich dir die Frage, was machen denn Frauen in der virtuellen Kommunikation, in der virtuellen Führung? Wo haben wir es leichter, was machen wir besser? Und wo, sagst du, da haben die Männer das bessere Gespür? Oder ja, weil was ich bis jetzt aus unserem Gespräch, aus unserem wirklich sehr interessanten Gespräch rausbekommen habe, ist, dass die virtuelle Führungskraft ein Stück weit mehr sensible virtuelle Antennen haben muss.
Es gibt, es ist eine sehr polarisierende Diskussion, würde ich sagen, ob Frauen die besseren Führungskräfte sind, ganz allgemein. Und dazu gibt es ja auch einiges an Literatur und Forschung und Papers. Aber eben, es ist polarisierend und das wird natürlich auch immer wieder gezeigt. Naja, aber in meinem Sample und wenn ich die Studie repliziere, kommt das nicht raus, dass die Frauen wirklich die besseren Führungskräfte sind. Ich glaube aber sehr wohl von meinem Gefühl her, das sage ich jetzt nicht, weil ich das Thema nicht untersucht, aber wenn wir uns anschauen, was vielleicht so auch in Meetings passiert und wenn wir Kolleginnen und Kollegen beobachten, wie die auch auf zum Beispiel einen Kollegen reagieren, der das ganze Meeting nichts sagt, dann ist mein Gefühl, aber ich sage jetzt extra mein Gefühl, das wären jetzt Großbuchstaben in einer E-Mail, mein Gefühl würde sagen, dass Frauen da tendenziell eher auf diese schweigsame oder schweigende Person eingehen, als es vielleicht ein Kollege machen würde. Das ist aber auch etwas, wie gesagt, das ist mein Gefühl und ich glaube, das braucht man natürlich, dieses Gefühl für jemanden, der was sich vielleicht nicht inkludiert fühlt, weil er sich mit der Kamera nicht wohlfühlt oder mit dem nicht wohlfühlt oder das einfach nicht gepasst hat. Und ich glaube, dass ich da öfter gemerkt habe, dass es eben Frauen sind, die da Initiative ergreifen. Aber wie gesagt, das sind keine empirischen Daten oder empirischen Erkenntnisse, die ich da gerade repliziere. Deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig als Forscherin für mich, das nochmal zu sagen. Ich glaube, das wäre so mal meine Wahrnehmung davon.
Ich habe auch ein bisschen so eine Wahrnehmung, aber jetzt weniger als Führungskraft, sondern die Mitarbeiter untereinander. Also die Mitarbeiterinnen untereinander, ist witzig, dass sich die auch generell beobachten und dann schon sehen, aha, okay, der ist ruhiger oder die ist ruhiger. Das ist schon spannend zu beobachten. Barbara, ich danke dir. Es waren wundervolle 45 Minuten. Es war so unterhaltsam, spannend und ich habe extrem viel gelernt. Ich danke dir. Ich bin mir sicher, unsere Zuhörer auch. Ich bin dir total dankbar, dass du heute mein Gast warst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich würde mich freuen, wenn wir so nach dem Jahr 2021 uns vielleicht einmal wieder zusammensetzen und schauen, wie weit sind wir in der virtuellen Führung gekommen, wie weit sind wir in der virtuellen Kommunikation gekommen, was hat sich alles getan, bin schon total gespannt, was du mir in einem Jahr erzählst und danke dir und hat mich total gefreut, dich kennenzulernen.
Danke dir vielmals noch einmal, Julia, für die Einladung. Mir hat es auch total gefreut. Und ich hoffe halt, wie gesagt, dass, also, ich weiß jetzt nicht, wie positiv du vorher eingestellt warst dem virtuellen Raum gegenüber, aber dass dein virtueller Enthusiasmus, dass wir den jetzt halt auch versprühen durch den HR-Podcast.
Du, ich kann dir eins sagen, ich werde mich sofort auf www.virtualspacehero einloggen und werde schauen, welche Virtual Heroes sich da so herumtreiben und was mich auch ich wäre mir ganz sicher, ich weiß, du empfiehlst dann einige Apps, ja, und einige Tools, die zum virtuellen Miteinander zusammenarbeiten oder auch mit virtuell zusammenleben, weil ich meine, das Arbeitsleben macht das Leben aus. Auf die bin ich alle schon total gespannt und was da noch alles auf uns zukommt. Aber ich bleibe auf jeden Fall ein totaler Anhänger und ein Member von deiner Virtual Space Hero Seite.
Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und danke nochmal für die Einladung.